Eine blonde Frau mit einem schwarzen Mantel und einem dunklen Schal steht auf einem Balkon, der fast so groß ist wie ein halbes Fußballfeld. Die Stadt liegt ihr zu Füßen, mit allen ihren Sehenswürdigkeiten. Links der neue Hauptbahnhof, rechts der Potsdamer Platz mit seinem schrägen Zirkuszeltdach und in der Mitte der Reichstag mit seiner Kuppel, die in der Sonne funkelt.
Ich habe das schönste Büro der Republik, aber ich habe auch einen der schönsten Jobs der Republik.
Monika Grütters ist Kulturstaatsministerin. Ein Amt, das Gerhard Schröder 1998 für seinen Freund Michael Naumann geschaffen hatte. Auf dem riesengroßen Balkon vor dem schönsten Büro der Republik füllt sie gerade das Futter im Vogelhäuschen nach. Ihre häufigsten Besucher passen da gar nicht richtig rein.
Diese Krähen kommen größtenteils aus dem Osten. Die Westkrähen sind fast einfarbig, die aus dem Osten sind zweifarbig und lustige, aber auch ein bisschen freche Tiere. Und tatsächlich habe ich das ganz gerne, dass das Biotop am Kanzleramt eben doch auch noch funktioniert.
Das kleine Biotop ist direkt über dem Büro von Angela Merkel. Wenn der Boden durchsichtig wäre, dann könnte man der Kanzlerin auf den Schreibtisch gucken. Grütters fühlt sich wohl hier. Wegen ihrer tiefen Großstadtsehnsucht kam die gebürtige Münsteranerin im Januar 1989 nach Berlin. Da war sie 27.
Ich hatte mein Studium in Bonn beendet und eine gute Position in der Oper Bonn in der Dramaturgie hätte also problemlos bleiben können. Viele wären geblieben. Ich musste weg, weil Berlin noch wartete und ich habe das keinen einzigen Tag bereut.
Zu dem Gelände, auf dem heute das Kanzleramt steht, hat Monika Grütters auch einen persönlichen Bezug. Denn an dieser Stelle sollte ursprünglich mal ein Museum für deutsche Geschichte entstehen. Und ihr Bruder war an der Planung beteiligt.
Das Zeughaus ist ja unter den Linden und das war damals noch im Ostteil der Stadt, der für uns West-Berliner und Wessis nicht erreichbar war. Also sollte hier das Deutsche Historische Museum hin und der Mailänder Architekt Aldo Rossi war damit beauftragt und mein Bruder war derjenige Deutsche im Team, der die Verbindung hier nach Berlin herstellte und die Entwürfe sind sogar fertiggestellt worden.
Aber dann fiel die Mauer und die Geschichte Berlins nahm eine völlig andere Wendung.
Politik und Geschichte endet nie. Geht immer weiter. Irgendwas Neues findet sie immer.
Sagt Walter Momper. Die letzten 25 Jahre sind nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Sein Gesicht ist ein bisschen fülliger und seine wenigen Haare sind noch weniger geworden. Mompers Büro liegt im Westberliner Stadtteil Kreuzberg. Wenn die Mauer noch stehen würde, dann könnte man sie aus seinem Bürofenster sehen. Aber zum Glück ist sie weg. Als Walter Momper noch regierender Bürgermeister von Berlin war, hat er sogar mal obendrauf gestanden.
Für uns war das ja stets ein Schreckensbauwerk, wo geschossen wurde, wo die Menschen zu Tode kamen. Auf dieser Mauer eben auf dem bösen Stück zu stehen, das kam einem ganz merkwürdig vor und ja irgendwie auch witzig.
Manchmal hat Geschichte einen schrägen Humor. Freudentaumel auf einem Schreckensbauwerk. So war das in jenen verrückten Tagen, als aus zwei Staaten einer wurde, damit zusammenwachsen konnte, was schon so lange zusammengehörte. Und der gebürtige Bremer Walter Momper war mittendrin.
Diese Stadt war nun noch ein bisschen größer als Bremen. Das fand ich gut. Also Großstadt fand ich schon immer gut und ist eben meine Lebensform, wenn man so will, auch immer gewesen. Also auf dem Lande würde ich mich wahrscheinlich doch langweilen, wenn ich da wohnen würde.
Sein Büro ist ein typisches Großstadtbüro, eingerichtet mit funktionalen weißen Möbeln. Um den Tisch des alten Sozialdemokraten stehen rote Stühle. Und an der Wand über seinem Schreibtisch hängt ein Foto vom verhüllten Reichstagsgebäude. Walter Momper ist seit 4 Jahren Politikrentner. Er arbeitet nur noch als Projektentwickler für Einzelhandelsobjekte.
Politik ist ja immer abends und am Wochenende. Und das hat einem schon 40 Jahre lang das Leben sehr vergällt, dass man eigentlich nie einen Abend frei hat. Und das habe ich jetzt und sitze mit meiner Frau dann auf dem Sofa und schalte die Glotze an, gehe ins Theater oder sonst wie. Also man hat viel mehr Freizeit und ist Herr seiner Termine. Ich gehe nur noch hin, wo ich hingehen muss, nicht mehr, wo ich hingehen kann.
Das letzte Jahr war da eine Ausnahme. Der 25. Jahrestag des Mauerfalls sorgte für eine regelrechte Momper-Renaissance. Und der Mann mit dem roten Schal, der in den beiden entscheidenden Jahren regierender Bürgermeister von Berlin war, ist wieder auf allen Kanälen zu hören und zu sehen gewesen.
Manchmal habe ich 3 Sachen am Tag wegen des 9. November gemacht. Morgens ein Interview, nachmittags dann die erste Veranstaltung und abends die zweite Veranstaltung. Also das war schon verständlicherweise 25 Jahre danach auch toll.
Heute trägt Walter Momper eine rote Krawatte. Seine Haare sind inzwischen grau. Alaska-blond, würde Gregor Gysi sagen.
Das hat mir meine Friseurin beigebracht. Die sagt, Sie sind doch nicht grau, Sie tragen Alaska-blond. Das fand ich einen schönen Ausdruck. Merke ich mir natürlich sowas.
Spaziergang durch Berlin mit 2 Alaska-blonden Herren. Die beiden wissen am besten, was sich hier verändert hat, 25 Jahre nach dem Tag der deutschen Einheit. Gibt es das eigentlich noch, typisch West- und typisch Ostberlinerisch? Dem Wessi Walter Momper fällt auf diese Frage sofort eine Antwort ein.
Im Verkehr merkt man das manchmal nicht. Die Leute, die so autoritär sind und einen immer schuriegeln wollen und sagen, sie fahren hier falsch oder irgend so etwas. Ja. Das sind meist immer die Ostberliner. Ich sage immer, sind alles kleine Helfer der Volkspolizei, wie wir früher das nannten, nicht?
Aber für den Ostberliner Gregor Gysi wächst die Stadt immer mehr zusammen.
Ich meine, ich bin natürlich noch anders geprägt als meine 19-jährige Tochter. Die kann das ja alles gar nicht mehr unterscheiden. Ich schon. Also sagen wir mal so, dass ich in Ostberlin wohne, ist richtig. Den Leuten in meinem Wahlkreis Treptow-Köpenick ginge das auch zu weit, wenn ich in Westberlin wohnte. Aber dass ich hier arbeite, stört niemanden mehr.
Hier ist in der Fasanenstraße. Der berühmte Kuhdamm ist gleich um die Ecke. Wir treffen uns im Café des Literaturhauses. Gysi mag das leckere Essen und die übersichtliche Speisekarte. Und er mag den Earl Grey, den es hier gibt. Seine Kanzlei liegt direkt gegenüber. Wenn er Mitte Oktober als Fraktionsvorsitzender bei den Linken aufgehört und den Weg für die neue Doppelspitze freigemacht hat, dann will Gysi öfter herkommen. Denn er möchte wieder mehr als Anwalt arbeiten. Sein Beruf war auch einer der Gründe dafür, dass er zu DDR-Zeiten nie in den Westen wollte.
Auch wenn es doof klingt, aber ich habe das DDR-Recht perfekt beherrscht. Und ich wusste, wenn ich in die Bundesrepublik gehe, muss ich das Recht der Bundesrepublik sozusagen neu lernen und mich darauf einstellen. Und ich hatte ja einen ganz schönen Beruf. Rechtsanwalt, da konnte ich ja ein bisschen Widerspruch anmelden. Ich konnte dem Gericht widersprechen, dem Staatsanwalt widersprechen, einem Bürgermeister widersprechen. Das war ja nicht üblich in der DDR. Insofern war das ja so ein Nischenberuf.
Das mit dem Nischenberuf ist so eine Sache. Denn Gysi hat sich in einer rechtlichen Grauzone bewegt, wenn er Oppositionelle in politischen Prozessen verteidigte, die notdürftig als Strafverfahren bemäntelt wurden. Die entscheidende Bühne war nicht der Gerichtssaal, sondern es waren die Büros der Machthaber. Gysis Schwester ging 1985 in den Westen. Er selbst durfte 1988 nach Paris reisen und entschied sich, zurückzukommen. Das lag nicht nur an seinem Beruf, sondern vor allem an seinem Sohn George.
Mit 40 Jahren durfte ich nach Paris fahren und dann hätte ich ja ohne meinen Sohn abhauen müssen. Und dann hätte ich um ihn kämpfen müssen und so. Das hätte ich nie gemacht. Ich lasse meinen Sohn nicht alleine zurück. Das kam für mich gar nicht in Frage.
Walter Momper hat die Geburtsstunde des Politikers Gregor Gysi live im Fernsehen mitverfolgt. Er saß im Rathaus Schöneberg und schaute sich in der Glotze an, wie ein kleiner Mann mit einem beigefarbenen Trenchcoat auf dem Berliner Alexanderplatz zu 1 Million Menschen sprach. Bei der größten Demonstration in der Geschichte der DDR am 4. November 1989.
Cleverer Mensch, also wirklich. Wie er die PDS dann gerettet hat, das zählt ja zu den großen Kabinettstücken der deutschen Politik. Ja, mit dem streite ich auch gerne und unterhalte mich gerne. Er hat immer ein paar auch gute Witze oder so drauf.
Besonders gern macht sich Gregor Gysi über sich selbst lustig. Aber heute kokettiert er mal nicht mit seiner Größe, sondern mit seiner Herkunft. Er weiß nämlich gar nicht so richtig, ob er Ost- oder Westberliner ist.
Weil ich 1948 geboren wurde, da wohnten meine Eltern und mithin auch ich im amerikanischen Sektor Berlins. Aber zur Welt gekommen bin ich im Krankenhaus von Lichtenberg. Das war wiederum der sowjetische Sektor. Das Deutsche Reich war für mich untergegangen. Die DDR gab es noch nicht. Die Bundesrepublik Deutschland gab es noch nicht. Ich weiß nicht, in welchem Land ich geboren bin.
Nach seinem Abschied vom Fraktionsvorsitz will Gregor Gysi eine neue Autobiografie schreiben. Es wäre seine dritte. Auch Walter Momper hat schon mehrere Bücher verfasst. Sein letztes ist im vergangenen Jahr erschienen und benannt nach seinem berühmten Ausspruch »Berlin, nun freue dich«. Wie kam der eigentlich zustande?
Uns war klar, dass wir keinen guten Schluss hatten, überhaupt keinen nämlich. Dann stand ich da oben und dann habe ich einfach überlegt. Und dann ist mir dieser Spruch eingefallen aus dem Dankgebet, also nach der Schlacht von Fair-Berlin, als nämlich Berlin gegen die Schweden verteidigt wurde.
314 Jahre nach dieser historischen Schlacht, aus der Preußen als Sieger hervorging, sagte Walter Momper die historischen Worte am Brandenburger Tor. Es ist der 22. Dezember 1989, der Tag, an dem das Tor geöffnet wird. Und kaum hat Momper seine Rede beendet, bricht Chaos aus. Von Ost und West drängen Tausende zur Mauer. Damals standen auf dem Pariser Platz noch keine Gebäude, heute sieht es dort völlig anders aus. Um durch das Wahrzeichen der Einheit zu fahren, muss man sich ein Velotaxi oder eine Rikscha mieten. Die Kutschen, die auf dem Pariser Platz rumstehen und auf Touristen warten, passen nicht durchs Brandenburger Tor. Manfred und sein Velotaxi schon.
So, wir fahren durch den mittleren Durchgang durchs Brandenburger Tor. Der war in alten Zeiten den königlichen und kaiserlichen Hoheiten vorbehalten. Und jetzt können eben Velotaxis und Rikschen durchfahren. Seit mehr als 20 Jahren, aber normalerweise keine PKWs mehr. Rechts haben wir den schönen Blick zur Reichstagskuppel. So, wir nehmen jetzt mal zur Abwechslung den anderen Durchgang. Der hat keine besonderen Namen. Und ich muss jetzt aber mich hier mal konzentrieren, dass wir hier nicht kollidieren. Wir kommen jetzt zurück auf den Pariser Platz, geradeaus der Fernsehturm.
Der stand noch nicht, als Gregor Gysi 1961 durch das Brandenburger Tor gefahren ist. Damals gab es auch noch keine Velotaxis. Gysi wurde mit einem Mercedes gefahren. Mit an Bord waren seine Schwester Gabriele und sein Vater, der damals den Aufbauverlag leitete und in den Jahren nach dem Mauerbau als Kulturminister und italienischer Botschafter in der DDR Karriere machte.
Das war ein Erlebnis. Das hatte mein Vater organisiert. Und der fuhr mit meiner Schwester und mir durch. Wir gingen im Hilton essen. Das war das vornehmste Restaurant, das ich bis dahin in meinem Leben kennengelernt hatte. Und wir spazierten den Kurfürstendamm lang. Das hatte ich alles nie gesehen, weil ich bis dahin immer nur zu meiner Oma nach Nikolaussee fahren durfte. Und deshalb denke ich immer, der Alte wusste, dass die Mauer kommt. Warum hat er das sonst im Juli 61 organisiert?
Es war in etwa die Zeit, als Walter Ulbricht seinen bekannten Satz sagte, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Eine glatte Lüge. Denn schon im August wurde der erste Stacheldraht ausgerollt und dann wurden Steine verlegt. Walter Momper war 1960 zum ersten Mal in Ost-Berlin. Seine Mutter und er nahmen den Bus.
Da war die Mauer noch offen, die gab es ja noch gar nicht. Da sind wir dann auch darüber gefahren, haben uns das angeguckt. Und es war ja eben deutlich, dass Ost-Berlin weit schlechter, also weniger entwickelt war als West-Berlin. Obwohl West-Berlin im Verhältnis zu den westdeutschen Städten im Grunde noch eine Trümmerwüste war.
Und heute ist Berlin eine der modernsten Metropolen Europas. Die Stadt verändert sich täglich. Besonders gut kann man das auf der Museumsinsel beobachten, von der Stelle aus, wo Christopher Lehmfuhl mit seiner Staffelei steht. Lehmfuhls Overall ist über und über mit Farbe bekleckert. Sein Bild ist gerade fertig geworden. Es zeigt die graue Fassade eines Gebäudes, über dem eine Kuppel thront. 2 Stunden hat Christopher Lehmfuhl daran gemalt.
Seit 2008 beschäftige ich mich hier mit diesem Platz sehr intensiv und habe also damals den Rückbau des Palastes der Republik dokumentiert in etwa 40 Großformaten. Und jetzt habe ich sozusagen die ganzen Zwischenphasen. Jetzt dokumentiere ich quasi den Aufbau des Stadtschlosses.
Und das sieht von Tag zu Tag mehr nach Schloss aus, trotz seiner grauen Betonwände. Dafür sorgen auch die ersten Verzierungen, die gerade oben über den Fensterluken angebracht werden. Manfred Rettich trägt eine orangefarbene Weste, Sicherheitsschuhe und einen blauen Plastikhelm mit dem Logo der Stiftung Berliner Schloss und Humboldt Forum. Da sitzt der gelernte Architekt im Vorstand.
Was sind das für Geräusche im Hintergrund? Was machen die gerade?
Das kann ich Ihnen jetzt im Moment aus dem Kopf nicht so sagen. Muss ich erst mal gucken. Das können Schleifarbeiten sein. Da ist also erstmal eine Krananlage. Hier werden jetzt im Moment Fassadenteile gesetzt. Da kann es immer sein, dass mit der Flex noch ein Eisenteil abgeschnitten werden muss, um das anzupassen.
Der Rohbau ist inzwischen fertig. Im Juni war Richtfest. Zurzeit sind die Bauarbeiter damit beschäftigt, die Außenfassade abzudichten. Denn im nächsten Jahr soll der Innenausbau beginnen. Und Rettichs Projekt liegt anders als so viele andere Berliner Großbaustellen voll im Kostenrahmen.
Da bin ich sehr froh drüber. Wir haben sehr frühzeitig Konzeptionen entwickelt, die also dieses auch sicherstellen können.
Damit man sich besser vorstellen kann, wie es hier mal aussehen soll, hat Manfred Rettich mehrere große Fotos dabei. Eins erinnert irgendwie an die abstrakte Kunst von Miró oder Kandinsky. Aber es ist nur der Technikplan.
Die Farben sind die unterschiedlichen Kanalstrukturen. Also ist es Zuluft, ist es Abluft, ist es Klimaanlage, ist es Heizung, ist es Elektro, sind es Kabeltrassen und so weiter. Das sieht aus wie ein Kunstwerk. Also wenn man das nicht wüsste, dass das Technik ist, können Sie es auch an die Wand hängen. Ist schön bunt, ne?
Mal abgesehen von Rettichs blauem Helm und seiner orangefarbenen Weste, ist der Technikplan aber zurzeit noch das einzige Bunte auf der Baustelle. Der Architekt kann immer noch nicht verstehen, warum die damalige DDR-Führung das alte Stadtschloss gesprengt hat. Ja, im Krieg ist einiges kaputt gegangen, aber das Schloss wäre noch zu retten gewesen.
Es ist ja nicht nur ein Gebäude des Kaisers gewesen, sondern es ist ja auch ein Gebäude der Bürger gewesen und der Arbeiter, der Künstler, alle, die an so einem Gebäude mitgewirkt haben. Und dieses einfach in die Luft zu sprengen, das war eigentlich ein fürchterliches Vergehen. Das ist so, wie die IS heute da irgendwelche Sachen in Syrien in die Luft sprengen.
Aber vom alten Stadtschloss wurde nicht alles gesprengt. Ein paar Teile sind an anderer Stelle wieder aufgebaut worden. 2 steinerne Giganten mit langen, lockigen Haaren und Bärten tragen schwer an einem vergoldeten Balkon. Und dieser Balkon verschwindet immer mehr hinter dem Neubau des Schlosses. Er befindet sich am alten Staatsratsgebäude der DDR und ist aus Originalteilen des alten Schlossbalkons rekonstruiert worden. In der DDR gab es die Legende, dass Karl Liebknecht am 9. November 1918 von diesem vergoldeten Balkon die Sozialistische Republik ausgerufen hat. Eine Legende, mit der auch Gregor Gysi groß geworden ist.
Ich habe dort mal vor dem Staatsratsgebäude jetzt gestanden. Da gibt es so einen Pilgerrundgang der evangelischen Kirche und so. Und da sollte ich ein paar Sätze sagen. Die habe ich auch gesagt. Und die haben versucht, aber zu spät, dass ich auf den Balkon raufkomme. Und wenn ich auf dem Balkon gewesen wäre, das wäre natürlich witzig gewesen. Dann wäre ich nach Karl Liebknecht der Zweite gewesen, der da oben gestanden hätte. Aber hat nicht geklappt.
Wenn das neue Stadtschloss fertig ist, dann hat Gysi die Chance, das nachzuholen. Und zwar auf dem echten Karl-Liebknecht-Balkon. Denn bei den Bauarbeiten ist rausgekommen, dass die DDR die Geschichte des Portals am Staatsratsgebäude ein kleines bisschen frisiert hat. Manfred Rettig schmunzelt.
Das hängt damit zusammen, dass eigentlich die Sozialistische Republik vom Portal 5 ausgerufen wurde, 1918. Aber das Portal war beim Sprengen so zerstört worden, dass man es nicht richtig einbauen konnte. Und daraufhin hat man dann das Portal 4 genommen. Das hätte auch nie jemand gemerkt, wenn man nicht das Schloss jetzt rekonstruieren würde.
Gregor Gysi sagt, er sei nur zweimal im Staatsratsgebäude gewesen. Einmal kurz nach dem Fall der Mauer und das zweite Mal um die Jahrtausendwende. Denn da wurde der ehemalige Sitz des höchsten politischen Repräsentanten der DDR für 2 Jahre zum provisorischen Kanzleramt. Bis die große Waschmaschine am Spreebogen fertig war, in der Angela Merkel und Monika Grütters heute ihre Büros haben, regierte der damalige Bundeskanzler vom Staatsratsgebäude aus. Die Geschichte über seinen Besuch bei Kanzler Schröder ist eine von Gysis Lieblingsanekdoten.
Da war Folgendes, dass ich reinkam, ihm guten Tag sagte und sagte, dass ich das nicht kenne, bis auf diesen einen Raum, weil ich ja nie bei Honecker war hier. Ich kenne weder die Gesprächszimmer noch sonst was. Und da sagte er, ach was, das kann doch nicht wahr sein. Und dann kam Schäuble und alle anderen, die das natürlich alle kannten. Und dann sagte Schröder, meine Herren Fraktionsvorsitzenden, die waren ja alle öfter bei Erich Honecker im Staatsratsgebäude, Herr Gysi kennt das Gebäude und ich kann doch einer von Ihnen das nachher mal zeigen.
Da muss auch Walter Momper lachen. Gysi und Momper waren beide nicht so begeistert von der Idee, das alte Stadtschloss wieder aufzubauen. Gysi hätte auf dem Schlossplatz gerne eine Kombination aus 2 Palästen gesehen. Und auch Momper findet es falsch, dass der Palast der Republik komplett abgerissen wurde.
Die deutsche Einheit ist ja bekanntlich in der Volkskammer in Berlin im Palast der Republik entschieden worden und nicht in Bonn am Rhein, wie manche Leute immer denken. Und da wäre es natürlich richtig gewesen, diesen Volkskammersaal als Ort der deutschen Einheit auch zu erhalten.
Manfred Rettig von der Stiftung Berliner Schloss schüttelt seinen Kopf mit dem blauen Helm. Der Palast der Republik sei nicht zu retten gewesen. Und dann erklärt Rettig lang und breit den Unterschied zwischen Ostasbest und Westasbest.
Dann Gysi würde ich am liebsten schon mal das Restaurant zeigen, was wir hier einbauen. Das ist nämlich original an der Stelle, wo es im Palast der Republik auch ein Restaurant gab. Habe ich immer gesagt, wer also im Restaurant geheiratet hat, kann da demnächst seine goldene Hochzeit feiern.
Viele Ossis und Wessis können sich heute kaum noch daran erinnern, wo die Mauer früher genau verlaufen ist. Aber es gibt Orte in Berlin, da steht sie noch. Zum Beispiel auf dem Friedhof der französisch-reformierten Gemeinde in der Liesenstraße. Dort wartet Stefan Krämer. Er arbeitet ehrenamtlich als Sekretär der Gemeinde.
Wo wir jetzt stehen, lief früher die Mauer. Und die Freifläche, die wir sehen, das war der Todesstreifen, wo die Postenstraße lief, die spanischen Reiter standen. Bis zu dem Baumbestand, den wir sehen, da war dann ein Zaun. Und bis dahin war es auch zugänglich von der Ostseite. Friedhofsbesucher waren ein ganz enger Kreis, durften nur enge Verwandte der hier beisetzen sein. Für Westberliner war es ganz schwer möglich, sodass hier eigentlich relativ wenig Betrieb auf dem Friedhof war.
Dabei liegt der Schriftsteller Theodor Fontane hier begraben. Aber auch sein Grab konnte man zu DDR-Zeiten nur mit einer Sondergenehmigung besuchen. 2 Gärtner arbeiteten damals auf dem Friedhof. Mit einem von ihnen hat sich Stefan Krämer erst vor kurzem unterhalten.
War relativ einsam damals, ne? Dadurch, dass kaum jemand auf den Friedhof gehen durfte, wurden auch ganz wenig Gräber gepflegt und dadurch war natürlich auch ein gewisses Maß an Verwahrlosung da. Das hat sich natürlich gewandelt. Jetzt kommen die Leute wieder auf den Friedhof und die Gräber können gepflegt werden.
In der Nähe von Theodor Fontanes Grab hockt eine ältere Dame auf dem Boden. Sie jätet Unkraut, pflanzt Herbstastern und steckt eine weiße Schleife in die braune Erde. Wer sie ist, will sie nicht verraten. Aber Stefan Krämer sagt,
viele Menschen wollen in der Nähe von Künstlern liegen. Rund um das Fontane-Grab könnten wir gut bestatten. Muss natürlich auch ein bisschen sehen, dass es ein bisschen passt.
Walter Momper war erst nach der Wende auf dem Friedhof in der Liesenstraße. Zusammen mit seiner Frau ist er mal die gesamte Grenze abgelaufen. Und da kam er auch beim Fontanegrab vorbei.
Da sind immer noch so kaum verheilte Wunden in der Stadt. Hat man an anderen Stellen ja auch, wo mal Grenze war, wo noch nicht gebaut worden ist oder wo sich so kleine Brachen gebildet haben. Da ist ja die Stadt immer noch ein bisschen kaputt.
Aber die Zeit heilt die Wunden. Und manchmal fragen sich Touristen, ob nicht vielleicht ein bisschen zu viel von der alten Mauer abgerissen wurde. Weil man sich heute kaum noch vorstellen kann, wie das ist, in einer eingemauerten Stadt zu leben. Eingemauert war nur die Westberliner, sagt Gregor Gysi. Er war noch nie auf dem Friedhof der französisch-reformierten Gemeinde. Aber er will unbedingt mal hin.
Komischerweise laufe ich ganz gerne durch Friedhöfe. Ich weiß auch nicht, warum. Ne?
Man wird halt nicht jünger. Am 2. Oktober hält Gysi im Bundestag seine letzte Rede als Fraktionschef. Um die Wiedervereinigung soll es gehen und um alles, was ihm sonst noch wichtig ist.
Ich sage immer, diese Zeit, das Jahr 90, hat mich bestimmt ein Jahr meines Lebens gekostet. Aber zugleich war es auch die spannendste Zeit in meinem Leben.
Walter Momper sieht das genauso. Die Volksfeststimmung am 3. Oktober 1990 auf der großen Wiese hinter dem Reichstagsgebäude wird er nie vergessen. Und auch nicht, wie er und seine Frau plötzlich in der zweiten Reihe standen.
Ich meine, die Politiker drängelten sich natürlich alle nach vorne. Und meine Frau und ich, wir stehen hinter dem dicken Kohl, ja. Da sieht man uns nicht.
Auf manchen Fotos von damals blitzt Mompers roter Schal trotzdem hinter dem Kanzler der Einheit hervor. Heute, an diesem sonnigen Tag, stehen die Berlin-Besucher Schlange, um sich die berühmte begehbare Reichstagskuppel aus Stahl und Glas anzuschauen. Kinder spielen auf der Wiese und manchmal schaut die Kulturstaatsministerin von ihrem Büro herüber, während sie die Vögel füttert.
Meine Güte, was war das für eine Zeit? Aber inzwischen ist sie fast so lange her, wie sie gedauert hat. Und man relativiert, glaube ich, die Erinnerung so ein bisschen aus der Rückschau. Diese Zeit der Mauer wirkt viel stärker und größer und hat gefühlt eine ganz andere Dauer und Bedeutung gehabt.
Von Berufswegen ist Monika Grütters für das große Einheitsdenkmal zuständig, das neben dem neuen Stadtschloss entstehen soll. Sie selbst findet allerdings, dass Berlin schon ein Denkmal hat, das wie kein zweites für die Wiedervereinigung steht. Das Brandenburger Tor, das die Kulturstaatsministerin von ihrem Balkon aus ebenfalls sehen kann. Grün schimmert die geflügelte Siegesgöttin auf ihrem Wagen mit den vier Pferden, den sie in Richtung Osten steuert, und keine Mauern versperren ihr mehr den Weg. Manchmal kommen ihr ein paar Ostkrähen entgegen, die unterwegs sind zum Vogelhäuschen oben auf dem Kanzleramt.